Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Ich weiß gar nicht, ob wie viele Veranstaltungen wir uns schon gesehen haben, aber ich weiß, auf einer Veranstaltung, die ist mir besonders in Erinnerung geblieben, da kam sie, Katrin, ich bin nur wegen dir hier. Und dann haben wir uns danach auch ganz lange unterhalten am Buffet und mit einem Getränk und so weiter. Das finde ich sehr schön. Herzlich willkommen, Corinna Haas.
Katrin, schön, dass ich mit dabei sein darf.
Ja, ich freue mich so. Sehr gut. Und je nachdem, wann man die Folge so hört, die wird danach ausgestrahlt. Aber wir sehen uns auf jeden Fall jetzt im ersten Halbjahr von 2025 mindestens noch zweimal. Darüber freue ich mich auch sehr.
Ich mich auch.
Ja. Corinna, ich starte meinen Podcast immer mit der Frage, drei Dinge, die wir über dich wissen sollten, damit die ZuhörerInnen natürlich verstehen, wo sie dich einzusortieren haben. Leg los.
Ja, der erste Punkt ich bin Profi-Industriestaubsaugerin. Ja, eine ganz große Leidenschaft von mir auf der Baustelle, Industriestaubsauger, immer wieder die Baustelle sauber machen. Dann bin ich in meinem beruflichen Leben Recruiting-Expertin. Da bin ich schon seit 20 Jahren dabei, eben die passenden Leute immer wieder zu finden für Unternehmen. Und ich bin auch Geschäftsführerin eines kleinen Unternehmens mit 10 Leuten, was mich auch immer irgendwie beschäftigt hält.
Und du bist ja auch eigentlich eine Handwerkerin. Du hast im Schwarzwald ein Häuschen, das du dir vorgenommen hast und da fleißig zugange bist. Deswegen kennst du bestimmt auch den Spruch, nach Fest kommt ab. Welche Geschichte hast du dazu?
Oh ja, also nach Fest kommt ab. Ich kann das tatsächlich sehr gut auf das Gesamtleben eigentlich, finde ich, übertragen, weil das ist, mehr ist nicht immer besser. Ja. Und im Handwerklichen ist es ursprünglich, mein Vater war Feinmechaniker, also Uhrmacher, ja, bei Junghans Uhren, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf. Und da gab es natürlich immer so die ganz kleinen Teilchen, die ganz kleinen Schrauben und auch die Federn und da hat er ab und zu schon ein bisschen zu fest angezogen und der Klassiker, ja, dass dann halt eben tatsächlich dann die Mechanik nicht mehr funktioniert hat. Das ist so auf der einen Seite das, was wo ich mich noch dran erinnern kann. Und auch, ich sag jetzt mal, wenn ich wieder mehr ist, nicht immer besser. Ich hatte auch schon mal 30 Leute und das war zu viel zum Beispiel. Ja,
spannend.
Und mehr ist nicht immer besser.
Mhm. Das ist so lustig, wenn ich diese Frage stelle, da kommt immer eine persönliche Geschichte mit und irgendwie hat jeder so eine persönliche, das ist total cool. Ich freue mich immer über diese Antworten, das ist herrlich. Aber du musst mal kurz sagen, du hast eben gesagt, du bist Recruiting-Experte und ich denke, da sollten wir auch kurz aufklären, was du machst, erzähl mal, was du machst.
Wir finden primär gewerblich-technische Fachkräfte über Social Recruiting und bringen Leute zusammen, die normalerweise die Thematik haben, dass sie die Fachkräfte nicht mehr finden. Und das
machen
wir aber auch schon seit 2017.
Wie macht ihr das?
Ja, vielleicht insofern mal ganz kurz ausgeholt. Ich habe ursprünglich mal in einer großen Investmentbank das Recruiting von studierten BWLern betrieben und habe das 11 Jahre lang für Deutschland, Schweiz und Österreich gemacht. Sehr starke Arbeitgebermarke, riesige Personalabteilung. Was das Recruiting anging, immer die neuesten Tools, die neuesten Art und Weisen, wie man eben an die Leute rangekommen sind. Wir sind überschwemmt worden mit Bewerbungen. Und irgendwann habe ich mal die 180-Grad-Wende gemacht und habe gesagt, der Mittelstand oder kleine Betriebe sind die Unternehmen, die das Leben und die Wirtschaft am Laufen halten. Und auf der anderen Seite sind es eben nicht immer nur die SchreibtischtäterInnen, ja, so eine, wie ich auch bin, die wir tatsächlich brauchen, sondern Blue Collar war ja so der Begriff früher. Ich sage eher lieber Deskless Workers, weil ich noch keinen guten deutschen Begriff übrigens habe.
Das ist ein schöner Begriff.
Aber wie gesagt, es ist halt wieder so Englisch. Ja, und ich würde gerne was Gutes Deutsches dafür auch irgendwie haben, um einfach die Wertschätzung für handwerkliche Tätigkeiten in den Mittelpunkt zu stellen. Und da habe ich schon früh erkannt, dass es meiner Ansicht nach im Recruiting, also in der Personalbeschaffung, zu wenig Fokus auf A, diese Arbeitgeber und B, diese Talente gibt. Und dann habe ich es einfach selber gemacht.
Dann sag doch, mach jetzt die Runde auch noch. Was machst du denn da selber?
Ich persönlich?
Ja, was ist Inga? Sag doch mal, was Inga ist.
Also Inga ist ein Social Recruiting Chatbot. Wir gehen unter unserer Marke Dein Traumberuf auf Social Media, explizit Facebook und Instagram, weil dort eben die Talente sind, die wir für unsere Kunden suchen und finden. Und damit man sich auch ohne Lebenslauf bewerben kann, weil, seien wir ehrlich, viele Fachkräfte sind extrem gut in ihrem Job, aber die sitzen halt, wie gesagt, nicht am Computer und haben permanenten Lebenslauf zur Hand, dass die sich auch in einem Chatbot, der übrigens nichts mit ChatGPT zu tun hat, es darstellen und vorstellen können. Und wir fragen eben die relevanten Themen ab, wie Ausbildung, Berufserfahrung, vielleicht dann eben auch Elektriker ist ja nicht gleich Elektriker, ja, was gibt's noch für irgendwelche Tools oder Maschinen, viel Maschinenführer zum Beispiel auch, dass wir da halt tatsächlich einfach fragen, könnt ihr das und wollt ihr das, was unser Kunde braucht? Und so bringen wir dann die Arbeitgeber mit den Talenten zusammen und stellen den Menschen in den Mittelpunkt, weil ich einfach sage, ich sage jetzt mal, auch ein Mindestlohnkommissionierer sollte so viel Zeit und Wertschätzung bekommen, dass dann eben auch Gespräche über ein erstes Telefonat zum Beispiel geführt werden. Also viel, viel menschenzentriertes, automatisierte Manufaktur. Also eigentlich sage ich auch immer, wir sind auch Handwerk, weil wir sind nicht so ein Softwareunternehmen, wo wir einfach nur dem Kunden eine Software hinstellen, sondern wir gehen individuell auf die Bedürfnisse ein. Ich habe selber dann in dem Fall 2, 3 Gewerke im Haus selber, also im Unternehmen Inga, die dann für den Kunden das bauen, was er braucht.
Ah, spannend. Wir verlinken das unbedingt auch unten drunter in die Shownotes. Dann kann man im Zweifel auch nochmal entweder dich kontaktieren oder eben bei euch auf der Homepage gucken. Vielen Dank. Ich musste es dir ganz schön aus der Nase ziehen, Corinna. Jetzt mal ehrlich, ne?
Ja. Schon. Also ich lebe und atme das Thema natürlich. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass immer, wenn ich dich treffe, wir auch über richtig coole Themen sprechen, die eben nicht immer nur das Recruiting angeht, sondern wir politisieren ja manchmal ein bisschen, wir diskutieren über die Gesellschaft, über die Lage der Nation da freue ich mich drauf.
Was für eine sensationelle Überleitung zu unserem Thema heute, denn wir wollen über das Bildungssystem sprechen. Das Bildungssystem ist ja sehr besonders in Deutschland, das muss man ja echt so sagen, gerade die duale Ausbildung, die ist ja unvergleichlich, aber du hast einen bestimmten Standpunkt zum Bildungssystem mit der Schule. Mach doch mal das Fass auf.
Wir als Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland haben unseren Fachkräftemangel die letzten 10 Jahre selber gemacht, weil wir über unser Bildungssystem und unsere Einstellung zu, wir müssen alle Kinder ins Studium schicken, dafür gesorgt haben, dass ganz wenig Leute noch eine handwerkliche Ausbildung machen.
Wann glaubst du, hat das angefangen?
Ich bin ja Baujahr 75 und bei mir war es auch so. Also ich bin auch eigentlich ein Arbeiterkind und ich bin die Einzige, die studiert hat, aber gezielt auch an der Fachhochschule, weil ich dann nicht ganz so verkopft sein wollte, sondern eben auch das praktisch machen wollte. Und bei mir war das Studium 94, hat es glaube ich angefangen, und 94, 95 und dementsprechend ist das halt so meine Perspektive, ja, wo ich einfach im Bekannten- und Freundeskreis mitbekommen habe, dass so Ende der 90er eben alle Arbeiterfamilien ihre Kinder, wenn es irgendwie möglich war, ins Studium geschickt haben. Und auch es dann auch zu mir geheißen hat, mach jetzt nicht die kaufmännische Ausbildung. Und das fand ich dann sehr schade. Gleichzeitig muss ich aber dazu sagen, ich habe eine ältere Schwester, die hat 4 Kinder und die sind alle im handwerklichen, dualen Ausbildungsbereich groß geworden. Und das ist übrigens kleine Anekdote nochmal zu Inga. Einer der Gründe, warum es das überhaupt gibt, weil meine Nichte ist im Kfz-Mechanikerbetrieb beim Vater, also sprich beim Schwager, aufgewachsen. Die konnte mit 13, 14 schon super am Auto rumschreiben und schrauben. Und mit 16 wollte sie sich dann bewerben für eine Ausbildung und musste einen Lebenslauf schreiben. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass am Autoschrauben was anderes ist, als einen Lebenslauf zu schreiben. Und das übrigens dann auch nicht auf die Idee gekommen ist, mich zu fragen, weil keiner weiß, was ich eigentlich tue in meiner Familie. Weil die alle so bodenständig was Anständiges arbeiten. Und so war dann die Idee geboren nach dem Motto, hey, wenn das wirklich tolle Talente sind, aber sie daran scheitern, den richtigen Ausbildungsplatz zu finden, weil sie eine Bewerbung nicht auf die Reihe kriegen, dann ist doch am System was falsch. Ja, und deswegen bewerben ohne Lebenslauf.
Ja, jetzt sind wir ja schon bei, okay, wir wollen uns bewerben. Das heißt, wir haben auf dem Schirm, wo wir hinwollen als jugendliche Person. Jetzt im Bildungssystem, du hast eben gesagt, die Schulen sind gar nicht darauf ausgelegt, auch in eine Ausbildung reinzufördern. Ich kann das bestätigen. Ich habe 2000 Abi gemacht und ich war eine der ganz wenigen, die nicht gesagt haben, ich gehe studieren. Also
warum? Wie kam das übrigens?
Bitte?
Warum, also ja, warum hast du dich denn gegen ein Studium oder für eine Ausbildung entschieden?
Beziehungsweise ich wollte ja ursprünglich studieren Innenarchitektur und mich dann auf Hotels und Gastronomien spezialisieren. Mein NC war aber nicht dementsprechend. Es war ein extrem hoher NC zu dem Zeitpunkt und habe dann, es war ja auch abzusehen irgendwie, dass ich, okay, und bin dann so ein bisschen ins Leere reingelaufen und habe das erste Wartesemester angefangen und dann hat mich ja eigentlich mein Beruf gefunden, weil ich einen Praktikumsplatz bei einem Steinmetz angeboten bekommen habe. So ist ja mein Werdegang ins Handwerk. Bei mir aus der Familie ist auch niemand Handwerker oder Handwerkerin. Ich bin erblich nicht vorbelastet. Trotzdem kann ich mich an niemanden aus der Schule erinnern, aus meinem Abi-Jahrgang, die gesagt haben, ich gehe, mache jetzt eine Ausbildung zur Pflegefachkraft, zur, ich weiß es nicht, Stuckateurin, sonst was. Die sind alle ins Studium gegangen. Alle.
Du bist natürlich mit dem Gymnasium auch schon vorgeprägt. Ja, weil ich sag jetzt mal, Leute, die lieber denken, ja, werden ja oder wurden zumindest früher immer dann aufs Gymnasium geschickt. Und wenn jemand eben nicht akademisch so konzentriert hinsetzen konnte und lernen, und seien wir mal ehrlich, also Lernen bereitet einen ja auch nicht auf die Arbeitswelt vor. Ja, die sind ja eben früher dann, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber die mussten oder durften dann auf die Realschule, weil sie es aufs Gymnasium gefühlt nicht geschafft haben, was ich total dumm finde eigentlich von der Grundeinstellung her. Und wenn du auf der Realschule warst, dann war dein Lebensweg eher vorgezeichnet, dass du dann auch eben dass dir Berufsausbildungsmöglichkeiten vorgestellt worden sind. Aber am Gymnasium sind uns nur Studiengänge vorgestellt worden, keine Ausbildungsberufe.
Das ist interessant, was du gerade sagst, weil ich sehe heutzutage, jetzt 25 Jahre später, denke ich, Mensch, Kinder, macht alle auf jeden Fall Abitur, weil ihr dann nicht direkt im Berufsleben seid. Dann könnt ihr euch als Persönlichkeit noch weiterentwickeln. Ihr habt die Zeit dazu, startet nicht ganz so früh ins Berufsleben ein. Whatever auch danach kommt nach dem Abitur. Aber ich würde jedem Kind empfehlen, sieh zu, dass du die 3 Jahre noch mitnimmst, einfach um als Persönlichkeit zu wachsen. Und jetzt hast du ja gesagt, dass das natürlich vorgeprägt ist. Und das höre ich ganz oft auch, dass die Handwerker, Handwerkerinnen mit eigenem Betrieb sagen, ich komme gar nicht in die Gymnasien rein, um mein Gewerk vorzustellen.
Mhm.
Siehst
und
du das
ähnlich? Schade.
Was brauchst du? Also was meinst du, was brauchen wir in den Schulen, damit das Bildungssystem ein anderes wird, dass wir eben nicht sagen, wenn du schon aufs Gymnasium gehst und dann noch Abitur machst, dann ist eigentlich der Weg völlig klar.
Also ich würde mir auch am Gymnasium eine ganzheitlichere Ausbildung wünschen. Auf der einen Seite noch mehr Richtung Digitalisierung und Computerverständnis und auf der anderen Seite sowas wie tatsächlich technisches Werken. Ja, handwerklich, wo die Leute sich eben ausprobieren können, ob ihnen eventuell was Handwerkliches besser liegt oder es auch nur als Ausgleich zu nehmen. Ja, für dieses Rumgesitze und dieses, ich muss mich jetzt konzentrieren, fände ich das einen sehr, sehr schönen Ausgleich. Und dadurch könnte man herausfinden, ob man eventuell handwerklich eine größere Befriedigung herauszieht, wenn man dann wirklich irgendwas geschaffen hat und sich sagt, wow, super. Und du brauchst ja auch eine Präzision. Und du musst ja auch rechnen können. Ja, da muss ich immer dran denken, ich möchte Baggerfahrer werden, da brauche ich kein Mathe. Ich weiß nicht, ob du diesen einen Spot kennst. Und das ist ja auch falsch. Ja, also ich stimme dazu. Abitur ist nicht falsch. Ich hätte aber gerne, dass einfach mehr Zugang zu anderen Ausbildungsmöglichkeiten an den Schulen gegeben werden. A, durch wirklich Unterricht. B, durch Praktika, durch das Vorstellen und die Möglichkeit, sich auszuprobieren.
Das ist ein schöner, dieses Ausprobieren. Das ist echt, ich kenne einen Stuckateur aus Bonn, der hat beim Girls and Boys Day 60 junge Menschen an diesem einen Tag da, 60. Der hat damit angefangen in der Corona-Zeit oder hat das dann professionalisiert. Und der hatte dann das irgendwie, hat sogar die Sachen verschickt, weil man sich natürlich nicht bei ihm in der Werkstatt treffen konnte. Und der hat überhaupt gar kein Thema mit Azubis. Der findet Azubis, weil die alle bei ihm schon mal in der Werkstatt gestanden haben. Das finde ich auch
Und ja. Witzig, dass du Girls Day erwähnst, weil ich war jetzt bis gestern noch wieder auf der Baustelle im Schwarzwald und wir hatten ElektrikerInnen da und die Azubine, ich habe sie gefragt, ob ihr eigentlich vor der Ausbildung klar war, dass Elektrik nicht nur was mit Kabel und Strom zu tun hat, sondern dass sie auch den ganz viel irgendwie schlitzen muss, dass sie mit ganz viel Bauschutt unterwegs ist, dass sie die Schlitze danach wieder zugipsen muss, dass Löcher in die Wände gebohrt werden müssen, um eben die Kabel überhaupt zu verlegen. Also dass es eben auch erstens eine sehr laute, dreckige, körperlich harte Arbeit ist und die Elektrik ein Teil davon. Und da hat sie gesagt, sie hat ursprünglich den Elektrikerberuf durchaus auch durch den Girls Day kennengelernt. Und dann gab es ein- oder zweiwöchiges Praktikum in ihrem jetzigen Ausbildungsberuf, wo der Ausbilder extra darauf geachtet hat, die Leute dann mitzunehmen, überall hin und ihnen alles zu zeigen. Ja, also auch die, sag ich mal, die dreckigen, die nicht so schönen Sachen, dann aber auch die großen, komplexen Projekte, die kleinen Projekte. Und was man ja auch nicht vergessen darf, du musst ja als Handwerkerin nicht nur wirklich das Handwerk können, sondern du musst ja eigentlich auch mit dem Menschen können. Wenn du mal davon ausgehst, dass du jetzt wie in unserem Fall mit dem Endkunden arbeitest und jetzt nicht auf der Neubau-Riesengewerkbaustelle irgendwie unterwegs bist, musst du ja auch noch bestimmte People-Skills haben.
Guter Punkt. Darauf wird ja in der Schule noch gar kein Wert gelegt im Bildungssystem.
Ja. Später im Abitur, also im Studium übrigens auch nicht. Also People-Skills lernst du meiner Ansicht nach nur im Leben.
Ja. Ja. Das
oder?
Wäre noch eine
hast du eine
neue
andere
Frage
Erfahrung?
Wert. Bitte?
Ja, hast du eine andere Erfahrung, wo man, also People Skills und zum Beispiel auch Netzwerken. Ich habe vielleicht noch vergessen, ich liebe es auch zu netzwerken, deswegen bin auch sehr proaktiv dann auf dich zugegangen.
Ja, gesagt, doch, ich denke, People Skills lernt man auch, wenn man in zum Beispiel einem Team Sport macht.
Ja, okay.
Das fängt ja früh an. Häufig ist es ja dann irgendwie Fußball, Tanzen, Tennis, weiß ich nicht was.
Handball bei mir?
Genau.
Ja, das hat aber auch wieder, ich bin in 3.500 Seelendorf aufgewachsen und da wirst du ja gefühlt bei Geburt direkt in jeden Verein also Zwangsmitglied, ja, und machst dann halt alles mit, was es in dem Ort dann gab. Ja, das war Skifahren, das war Handballspielen und dann eben noch diverse andere Sportarten. Und da gebe ich dir völlig recht, also da gab es auch manchmal, also viel Freude drin, aber auch mal viel Streit. Streit hatten wir auch ab und zu mal.
Ja, das gehört irgendwie dazu. Das stimmt. Okay, nochmal Bildungssystem. Wo würdest du sagen, brauchen wir im Bildungssystem den Ansatz? Wo müsste man anfangen? Ist es schon im Kindergarten? Ist es in der Grundschule? Ist es in der weiterführenden Schule? Wo fängt man da an?
Je früher, desto besser. Also eigentlich, seien wir ganz ehrlich, schon beim Kaufen von Spielsachen für die Kinder. Ja, sowas wie Bob the Builder, ja, großartig, dass halt einfach die Leute eben auch daran herangeführt werden, dass man eben irgendwas bauen kann und dass das eben auch nicht nur die Jungs kriegen, sondern eben, dass auch die Mädels die Möglichkeit kriegen, dann nicht die Mini-Küche zu kriegen, sondern die Mini-Werkbank. Und da habe ich auch vor kurzem was gesehen und ich glaube, das war so ein Kindergartenalter, es war irgendwas in Asien, wo die im Kindergarten sozusagen Werkunterricht hatten und dann mit Holz gearbeitet haben und relativ selbstständig. Und die durften dann auch gefährliches Werkzeug benutzen, ja, und haben sozusagen schon direkt den Umgang gelernt, dass man halt vorsichtig mit scharfen Gegenständen umgeht. Und am Schluss gab es ein fertiges Holzprodukt. Und die Kinder, die dürften so 5 oder 6 gewesen sein. Und das finde ich großartig.
Also ich kann ja berichten, früher aus meiner Steinmetz-Selbstständigkeit, da habe ich ja Bildhauerkurse gegeben, unter anderem auch für Kindergarten. Und die sind extrem gut gelaufen. Und bei mir war es auch so, dass wir Werkzeuge durchgesprochen haben, Gesteinssorten durchgesprochen haben und die nachher dann auch mit Druckluft natürlich und so einem Mini-Dremel dann ihren Namen in den Stein gravieren konnten. Vorschulkinder, weil die dann tendenziell ihren Namen schon selber schreiben konnten, aber das lief extrem gut. Die haben nachher alle eine Urkunde gekriegt. Wir haben die fotografiert, Gruppe, und haben alle eine Urkunde gekriegt, hätten teilgenommen und so weiter. Das war immer schön und für mich auch so ein ganz dankbarer, zufriedener Auftrag, muss ich sagen.
Das ist gerade eine coole Idee gekommen noch. Also erstens, weil ich habe ja tatsächlich, ich nehme es zurück, wir hatten während der Abiturszeit gab es auch, ich glaube, wir haben das tatsächlich im Kunstunterricht gemacht, Fettstein, heißt das so? Also ich habe für Speckstein, dankeschön, genau, Speckstein, ja, mit Speckstein so habe ich auch schon gearbeitet, ja, das habe ich schon mal geschafft. Und Linoleumdruck, ja, wo man auch tatsächlich dann so, ja, also da habe ich auch im Kunstunterricht ein bisschen was Handwerkliches machen dürfen. Was ich mir aber gerade nochmal auf deine Frage zurückkommt, vorgestellt habe, im Biounterricht. Ich glaube, irgendwann gibt es so mal so die Phase, wo einem Bäume vorgestellt werden, ja, und wie ein Baum mit diesen Wachstumsringen und Wurzel unten und Blätter oben. Also in irgendeinem Fach muss es doch sozusagen Naturkunde zum Thema Baum geben. Und wie cool wäre das dann, wenn nach diesem, das ist ein Baum, ja, und so lebt er und so wächst er, es dann eine Stunde gäbe, wo dann der Werkstoff Holz verarbeitet wird. Weil Mega. Ich finde, und dann kann man sich wirklich dann auch die Jahresringe angucken und weiß, okay, man muss jetzt, keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht die Expertin, was passiert, wenn man gegen die Faser schneidet, sägt, wenn man mit der Faser schneidet, sägt, um eben auch die Theorie direkt dann mit einem Holzstück dann noch besser zu verankern. Wäre doch schön, oder?
Ja, das wäre so ein ganzheitliches Bildungssystem. Das wäre schön. Ja.
Weißt du, und wenn es dann auch mit Steinen geht, weißt du, wenn es dann, ja, sorry.
Ja, wo man so eine Tischlerei dann auch besucht. Ich habe es alles vor Augen, wie das weitergehen könnte. Ja.
Mhm. Weißt du, oder auch Elektrizität, wenn du in Physik Strom lernst, ja, keine Ahnung, ja. Ich denke direkt an AC/DC, ja. Habe ich immer noch nicht verstanden, was Wechselstrom und Gleichstrom ist. Aber weißt du, auch sowas, dass man dann, wenn man eben im Physikunterricht bestimmte Sachen lernt, dass man dann die Anwendung dazu dann auch vorgestellt bekommt zum Beispiel.
Mhm. Ja.
Dann macht meiner Ansicht nach auch der Theorieunterricht viel mehr Spaß. Oder Chemie, ja. Irgendwelche, ich fand es immer interessant, wenn dann der Lehrer da vorne irgendwelche Flüssigkeiten zusammengeleert hat und dann ist da irgendwie was, keine Ahnung, hat sich die Farbe verändert oder so, ja. Mhm. Da kannst du doch dann danach dann auch, und das ist jetzt, keine Ahnung, Chemielaborantin, ja, erklären, wie du das wiederum dann wirklich in ein Berufsbild umwandelst. Ja, und dass dann Medikamente daraus entstehen, zum Beispiel. Oder neue Polyesterjacken. Oder wie eine PET-Flasche plötzlich zu einer Fließjacke wird.
Mhm. Kennst du, jetzt wandern wir zwar ein bisschen ab, aber Live Teach Us, kennst du diese Organisation?
Nein.
Nein, da kann man sich einfach so hinbewerben und du musst dann natürlich so ein Führungszeugnis abgeben und sowas. Und wenn ein Lehrerausfall in der Schule ist, dann können die zurückgreifen auf diese Live-Teach-Us-Menschen, die dann kommen und ein oder zwei Stunden übernehmen. Da ist immer noch eine Lehrkraft mit dabei für die Aufsicht. Aber die berichten dann aus dem echten Leben, was sie so machen, worauf sie Wert legen. Die haben dann wirklich Unterrichtsmaterial, auch was sie dann umsetzen. Aber mal so fernab von dem ganz normalen Lehrmaterial, was man sonst so als Schülerin bekommt, finde ich mega cool.
Finde ich super gut, weil wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass ja auch unser Lehrpersonal ein Fachkräftemangelthema hat. Ja. Und ich weiß, dass die natürlich ja auch schon teilweise am Limit sind und dass es auch ein harter Job ist. Und dementsprechend wäre es dann immer die Frage, wo kriegt man denn tatsächlich dann die ExpertInnen her? Aber so eine Kooperation ist ja super, weil ich gehe mal immer noch davon aus, dass eben Leute, wenn die im Berufsleben stehen, ja immer noch einen gewissen Stolz, ja, deswegen übrigens auch bei unsere Marke Dein Traumberuf, ja, weil ich möchte, dass man morgens gerne aufsteht und stolz ist auf das, was man den ganzen Tag irgendwie arbeitstechnisch macht. Und redet man doch gerne drüber, ja, und gibt es gerne weiter. Und diese Kooperationen sind ja super, aber habe ich noch nie was von denen gehört, ja. Und dann ist halt die Frage, wie viel Schulen tatsächlich dann auch diese Organisation kennen.
Ja, tatsächlich ist bei mir in Siegburg, sind die Schulen dort nicht angegliedert. Das ist das Problem, deswegen mache ich da nicht mit, weil bis nach Bonn-Köln würde ich jetzt für eine Stunde nicht fahren wollen. Aber die bauen sich immer weiter auf. Das ist großartig, ich meine, ganz tolle Social-Media-Arbeit, also lohnt sich wirklich reinzuschauen. Ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken. Und zwar, wenn wir sagen, Bildungssystem, wir kriegen das natürlich von heute auf morgen nicht umgedreht, dass sich da was verändert. Was könnten wir denn als Betriebsinhabende, was können wir da tun, damit wir trotzdem irgendwie auf dem Bildschirm landen von den Leuten?
Bildschirm ist natürlich ein schönes Thema, weil da sind ja die jungen Leute, die Älteren übrigens auch, unterwegs. Und ja, klar, natürlich Social-Media-Auftritte, mit selber kleinen Videos, um einfach die Arbeit auch zu zeigen oder die Ergebnisse daraus zu zeigen. Und ich weiß ja auch, es gibt ja auch ganz viele, das ist gerade Fachbegriff, aber diese handwerklichen Wettbewerbe, wo dann die Azubis eben so auf Wettbewerbe eben auch gehen können. Und dann wird der beste Handwerker im Gewerk, keine Ahnung, Holz, Metall, sonst
genau,
irgendwas.
Genau, Landschaftsgärtner Cup und sowas ist demnächst, ja. Mhm.
Genau, und sowas in der Art, dass da natürlich dann die Leute selber coole kleine Reels machen und das halt einfach über den Algorithmus raushauen in die Social-Media-Welt. Mhm. Weil, also auch da wieder sozusagen, also diese Präsenz, dieses Sehen, dass es das überhaupt gibt. Weil wir haben ja leider oder Gott sei Dank den Vorteil, wir können uns ja alles in der Theorie aussuchen. Ich nehme es jetzt insofern nochmal ganz kurz zurück, weil ich natürlich schon auch nochmal in einer Schicht aufgewachsen bin, wo ich tatsächlich alle Möglichkeiten hatte, ja, um beruflich auch irgendwie weiterzukommen und auch in Baden-Württemberg und alles so drum und dran. Es gibt wahrscheinlich schon auch Schichten, die jetzt nicht wirklich jeden Beruf machen könnten, ja. Gleichzeitig ist es eben eine Thematik, dass man wissen muss, dass es diese Berufe gibt. Und früher, nochmal zurück zu meinem Vater, da gab es halt mehr oder weniger 4, 5, 6 verschiedene Arbeitgeber. Und es war klar, dass du nach der Volksschule mit 14 dann eben in die Firma gehst und dort Uhrmacher wirst.
Siehst
und dann,
du da
dann bist
Problem
du das 40 Jahre lang. Hm. Ja?
Siehst du da ein Problem drin, dass das Ländersache ist mit dem Bildungssystem? Den
eigentlich
Blick müsstet ihr jetzt sehen.
Ich habe gerade ein bisschen die Augen verdreht. Ja, ja, weil, wie gesagt, also ich bin aus Baden-Württemberg und die Baden-Württemberger und wir und die Bayern, wir bilden uns ja viel ein auf unser Bildungssystem. Und ich fand es schon immer faszinierend, weil als ich dann bis für mich in den hohen Norden bis nach Worms, ja, und dann, ich wohne ja in Frankfurt, Rhein-Main-Gegend, als ich dann mit anderen Menschen gesprochen habe, die aus anderen Bundesländern, die ihr Abitur gemacht haben, wo ich dann aus allen Wolken gefallen sind, dass die Mathe abwählen konnten. Mhm. Wow, ja. Also, weil bei uns gab es halt ganz klare Regeln. Du musstest sozusagen in verschiedenen Buckets, ja, in verschiedenen Richtungen musstest du immer irgendwas, du musstest irgendwie eine Sprache haben, du musstest irgendwie eine Naturwissenschaft haben und nochmal irgendwas anderes, ja. Aber dafür hatte ich nur 2 LK und 2 Prüfungsfächer. Und andere haben ja irgendwie 6 Fächer im Abitur dann als Prüfung
ich hatte
gehabt.
4.
Und du bist aus Nordrhein-Westfalen.
Mhm.
Ja. Und das finde ich halt, also ich finde es zu unterschiedlich. Lehrpläne finde ich auch alles ein bisschen schwierig. Dann wiederum das Thema Personalmangel und dass wir eben vor allen Dingen auch häufig, das ist meine Meinung, ja, LehrerInnen haben, die sehr, sehr gut fachlich sind, ja, die sich für Mathe interessieren, aber die sich jetzt nicht unbedingt für den Menschen interessieren. Kurzer Schwenk. Ganz viele Führungskräfte in Unternehmen werden ja auch nicht zu Führungskräften, weil sie gut mit Menschen umgehen können, sondern sie werden Führungskräfte, weil sie sehr gut sind in ihrem fachlichen Thema und dann eben die Karriereleiter hochgeschoben werden. Aber die haben manchmal überhaupt keinen Bock auf Menschenführung, weil es was völlig anderes ist, als eigentlich der Alltag, in dem sie erfolgreich sind und waren. Und das sehe ich halt leider auch bei der Ausbildung hin zu Lehrkräften, dass man da vielleicht doch auch nochmal mehr auf eben dieses Pädagogische, dieses ich habe wirklich Bock, Menschen was beizubringen und das Wissen ist wichtig, ja, aber seien wir ehrlich, das können wir auch alles irgendwie nachlesen. Das
ich
Beibringen, ja, und auch verschiedene Lerntypen. Jemand ist visuell ein Lerntyp, der andere ist Audio-Lerntyp, der andere muss es anfassen und da gehen Schulen ja meiner Ansicht nach gar nicht drauf ein.
Ja, und vor allem werden auch alle ja in eine Form reingepresst. Ich habe letztens einen schönen Spruch gelesen mit, wir bringen den Kindern bei, in der Schule still zu sitzen, aber dann sagen wir auch, steh auf und fang an, die Welt zu bewegen. Also wir müssen erst alle still sitzen, bis wir dann die Welt bewegen dürfen oder was. Ich erwische mich als Mutter dann auch. Ich sage, jetzt bleib beim Essen hier sitzen und halt doch mal die Füße still und solche Sachen. Aber es stimmt schon. Und dann wollen wir, dass trotzdem die Menschen aufstehen. Also hat einen bildlichen Charakter. Ja.
Und das in einer Phase, also wo, soweit ich weiß, die Kinder ja sehr viel Bewegungsdrang haben.
Mhm.
Und wo sie morgens eigentlich gerne ausschlafen würden. Und dass so eine Schule morgens um, keine Ahnung, 8 Uhr irgendwas anfängt, je nachdem, ist meiner Ansicht nach ja auch der Industrialisierung geschuldet, weil die Eltern zur Arbeit gehen mussten. Aber es hat nichts mit dem biologischen Rhythmus zu tun. Du kannst mir nicht sagen, dass du in so einen kleinen Kopf morgens um 8 Uhr irgendwas an Wissen reinkriegst, wenn der Mensch noch nicht mal einen Kaffee getrunken hat.
Vor allem so ein kleiner Mensch trinkt genau. Definitiv keinen Kaffee. Ja, das stimmt. Wir sind da vielleicht auch mit dem Bildungssystem auch so ein bisschen angehaftet an dieses Arbeitssystem, weil da sind wir auch immer noch bei 9-to-5. Wir sind ja gar nicht flexibel, dank des Zeiterfassungssystems jetzt ja noch weniger eigentlich. Und Mobile Office war ja eigentlich auch nur möglich während Corona. Und jetzt rutschen wir alle wieder zurück in dieses starre Korsett. Das ist schon richtig. Und natürlich, Kindergärten, die haben auch einen gewissen Öffnungsrahmen. Häufig sind Kinder viel länger im Kindergarten als die Eltern auf der Arbeit. Das finde ich auch total schräg. Es ist aber irgendwie, es hängt alles zusammen. Wir müssten da einmal einen Rundumschlag machen. Apropos Rundumschlag, neue Bundesregierung, wenn du eine Forderung mitgeben könntest, die wirklich gehört wird, natürlich durch meinen Podcast wird sie auf jeden Fall gehört.
Natürlich.
Was würdest du dir wünschen?
Wir machen das so.
Ja. Was würdest du dir wünschen fürs Bildungssystem von der neuen Regierung?
Komplett neue Ansätze. Und das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, also es muss meiner Ansicht nach auch, es muss eigentlich einen Perspektivenwechsel geben. Ja, es muss komplett neue Ansätze geben. Ich habe mal während des Studiums gelernt, das nennt man dann Business Reengineering. Ja, dass man eben jetzt nicht inkrementell immer alles versucht, neu zu verbessern. Das habe ich übrigens auch, finde ich übrigens auch bei Gesetzen, ja, was ja auch mittlerweile eine unglaubliche Flut nach sich gezogen hat, sondern dass man dann irgendwann mal hinsetzt und sagt, okay, was ist momentan der Status quo? Was brauchen wir wirklich? Wie läuft die Welt? Wie wird es in Zukunft weiterlaufen? Und man sich dann überlegt, wie dann die Rahmenbedingungen dafür sein müssen. Ja. Und man dann den ganzen alten Ballast sozusagen wegmacht und alles einmal sauber neu aufsetzt. Ja, also so wie auf einer Baustelle, ja, wo ich mir auch überlegt habe, macht es mehr Sinn, mein Haus abzureißen aus den 60ern und komplett neu aufzubauen? Oder kernsaniere ich das jetzt? Und kriegt dann halt eben komplett neue Stromleitungen und Wasserleitungen und Heizungen und alles komplett neu, ja. Und das ist für mich trotzdem auch so ein bisschen Business Reengineering, weil natürlich hätte ich sagen können, nee, das bleibt so. Und ich habe gerade kein Geld, um die neuen Türrahmen einzubauen. Aber sorry, sieht halt nicht schön aus, wenn du eine komplett neu verputzte Wand hast und du hast halt noch die alten Türrahmen drin. Und dieses Stückelwerk, das stört mich so ein bisschen, ja. Also ich würde mir wünschen, dass für ganz viele Themen die Politik sich das mal ganz einheitlich anguckt, sich bitte mit ExpertInnen zusammensetzt, die wirklich die Ahnung haben und auch mit Praktikern, ja, die das Ganze den ganzen Tag auch tun und dass man auf die ExpertInnen hört und dann alles einmal neu macht. Das fände ich schön.
Jetzt hast du schon noch eine zweite Baustelle aufgemacht, oh, eine dritte, vierte, wir kommen auf so viele Themen heute, die Bauwende, die ohne die HandwerkerInnen nicht funktionieren kann. Du hast
aber wir haben doch AI. Also Katrin, das wird doch, also AI ist doch, schafft uns doch alle ab. Wir müssen doch bald überhaupt alle nicht mehr arbeiten. Yeah. Und Häuser kannst du doch auch mit so einem 3D-Drucker bauen.
Mm-hmm. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Oh Gott, wir wandern ab. So, ja. Okay, also die neue Regierung, ja, das, ich glaube, das wünschen sich ganz viele, dass grundsätzlich alles, was in der Politik gemacht wird, immer mit den Menschen auch mal besprochen wird, die es dann nachher betrifft. Da brauchen wir bei Bürokratisierung.
Die es schon seit 10 Jahren betrifft. Mhm. Und die eben auch die Probleme sehen. Ja, und die eigentlich Lösungsansätze oder Ideen im Kopf haben, die aber eventuell nicht wissen, wie es umsetzbar wäre oder denen dann die finanziellen Mittel fehlen. Weil, seien wir ehrlich zum Thema Bildungssystem draußen, gibt es genügend Menschen, die sich den ganzen Tag mit nichts anderes beschäftigen und da sich wirklich gut auskennen. Gibt es übrigens auch ein paar coole Podcasts dazu. Ich glaube, die Hütte brennt oder irgendwie sowas. Ist auch relativ cool zum Schulsystem, ja. Und ja, mit denen müsste halt geredet werden, die das schon lange machen.
Vor allem,
und dann
ja
damit arbeiten müssen.
Ja. Vor allem, wo man ja auch sagt, dass diverse Teams am effizientesten sind. Und da denke ich ganz oft so, oh, also wenn ihr jetzt hier diese ganzen Gesetze und Regelungen macht, wie divers seid ihr denn, die ihr da zusammensitzt und darüber sprecht? Häufig nämlich so gar nicht divers. Ja. Aber gut, das diverse Teams ist nochmal ein neues Thema. Mensch, wie viele Themen wir heute aufmachen, Corinna?
Ich gebe dir nochmal eins mit drauf. Feminist AI. Weil wenn wir natürlich jetzt dann alle auch drauf setzen, weil wie gesagt, AI wird ja alles verbessern. Also ich triefe gerade vor Sarkasmus. Ich hoffe, das hört man auch ein bisschen.
Ich denke, ein bisschen hört man es raus, ja.
Nur ein bisschen hört man es raus. Dass natürlich auch wir wieder aufpassen müssen, wenn wir die AI trainieren, dass sie nicht dann auch wieder biased, ja, also Vorurteilen behaftet, trainiert wird. Genauso ja. Wie, keine Ahnung, Medizin, ja. Schlaf, ich habe jetzt vor kurzem gehört, ja, dass diese ganzen Schlafstudien sind fast alle an Männern gemacht worden. Und der durchschnittliche Mann kommt, sage ich mal, mit 8 Stunden aus, aber die durchschnittliche Frau, völlig Überraschung, braucht anscheinend 10 Stunden. Ja, oder 9 bis 10 Stunden.
7 und 9 waren es, ja. Ich habe es auch gelesen.
Ja, 7 und 9, ja. Und da, das finde ich halt eben auch wichtig, dass man da zum Beispiel dann eben einfach auch die Diversität mit reinbringt. Ja, und dann Feminist AI wäre dann nochmal ein Blickwinkel davon.
Deswegen schreibe ich, wenn ich mit ChatGPT arbeite, alles immer in der weiblichen Form.
Gut. Ja, oder? Das ist tatsächlich, ja, hervorragend.
So, und dann muss man das Ding füttern mit der weiblichen Form. Alter Schwede, Mensch, Corinna, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt diesen Podcast benennen soll, mit welchem Titel. Verdammt.
Bildungssystem und Sammelsurium. Und wenn das Feedback gut ist, dann komme ich einfach nochmal und wir nehmen ein anderes Thema nochmal mit.
Ja, das finde ich eine gute Idee. Ja, okay, dann würde ich vorschlagen, du hast zwar schon am Eingang gesagt, wo du sagen würdest, nach Fest kommt ab, aber fass doch noch einmal zusammen 3 Dinge, die es braucht, weil es sonst im Bildungssystem heißt, nach Fest kommt ab.
Tatsächlich mein Lieblingsthema Fachkräftemangel und nicht genügend und nicht vielleicht die passenden Mitarbeitenden. Ja, weil du kannst Menschen nur bis zu einem gewissen Grad quetschen. Ja, weil nämlich dann sind die auch mal ab. Also das wäre das eine, auch ein bisschen die Psyche und das Burnout-Thema bei Lehrkräften, ja, nach Fest kommt ab. Geht nicht immer mehr. Das wäre so das eine Thema. 3 Stück hättest du gerne.
Ja.
Nach Fest kommt ab, wenn man, also auch ein Geldthema tatsächlich, ja, auch, und da brauchen wir leider auch wieder handwerkende Menschen. Die Gebäude, was wir auch wieder während Corona gemerkt haben, wenn es dann irgendwie um Klimaanlagen, Belüftung, Heizung und sonstige Sachen geht, da braucht man am Ende des Tages auch Geld, um die guten Gebäude zu haben, damit die Leute sich dann dort auch wohlfühlen. Und deswegen auch da insofern, es hat es nicht so viel mit nach Fest kommt ab an, aber das wäre nochmal so eine Forderung, dass man tatsächlich auch die Infrastruktur drumherum gut aufbaut. Und 3. fällt mir jetzt keins ein.
Ich glaube, das 3. wäre, wenn wir nicht ganz schnell daran etwas ändern, dann haben wir hinten raus nach wie vor noch ein größeres Problem, die Berufe so divers zu besetzen oder überhaupt die Diversität der Berufswahl überhaupt beizubehalten.
Also wir haben ja 200 Engpassberufe, ja, und davon sind 75% im handwerklichen Bereich, Wahnsinn. Die wir nicht besetzt kriegen. Und dieses ganze, es hat jetzt wieder geheißen, auch Fachkräftemangel ist vorbei und AI wird alles lösen. Und wenn du dir die Bereiche anguckst, also gebe ich dir völlig, völlig recht, wenn wir das nicht drehen, ja, dass die Leute wieder gerne handwerkliche Berufe angehen und lernen und dort drin auch arbeiten, dann werden wir in Zukunft noch mehr Probleme haben und eventuell dann dorthin kommen, dass dann der Handwerker, die Handwerkerin den Stundensatz kriegt, den die Anwälte und Investmentbanker in Frankfurt kriegen. Ja, weil das ist nämlich eigentlich mein eigentliches Ziel, dass entweder, dass einfach die Einkommensschere ein bisschen kleiner wird. Ja, also entweder die einen ein bisschen weniger verdienen und die anderen ein bisschen mehr oder dass dann halt einfach die Stundensätze dann eben hochgehen, damit sich es auch finanziell wieder lohnt und man sagen kann, wow, du bist Handwerker, das ist ja super. Wollte ich aber eigentlich auch schon mal werden, aber ich habe nur studiert. Ja, das hätte ich gerne.
Bei mir hat es fürs Handwerk nicht gereicht.
Genau, bei mir hat es fürs Handwerk nicht gereicht. Ich habe BWL studiert.
Ah, das wäre schön, ja. Und dieser Einkommensgap, der kommt ja langsam schon. Das Problem ist nur, dass es in erster Linie häufig auf der Privatperson ausgelagert wird. Und wir brauchen da grundsätzlich Investmentbanker. Das kommt auch irgendwie bei der Privatperson an, aber eigentlich ja an anderen Stellen, wo die sich ihr Geld herholen. Da müssen wir irgendwie gucken, wie wir das lösen. Ja. Danke, Corinna. Ich freue mich sehr auf, gut, wenn die Folge rauskommt, haben wir uns mindestens schon einmal gesehen. Aber ich freue mich sehr auf das Wiedersehen mit dir jedes Mal, weil das, ihr habt es, glaube ich, alle gehört. Man kann mit Corinna, kommt man vom Hölzchen aufs Stöckchen und spricht so viele Themen an, die so wichtig sind und immer wieder gesellschaftskritisch. Das finde ich schön, dass man mit dir da so drüber reden kann. Und ja, ich sage herzlichen Dank, dass du bei mir im Podcast warst.
War mir ein Vergnügen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben nochmal ein paar neue Themen mit an Bord geholt. Und wenn wir uns dann in München oder dann in Dortmund sehen, die Tage, dann machen wir da einfach weiter.
So machen wir es. Danke, Corinna.
Danke dir.
Tschüss.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern, ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.